Willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche, der Podcast von Padman und Canina. Eure Hosts sind wie gewohnt Sabine und Joe.
Moin.
Schön, dass du wieder dabei bist. Kommst du auch manchmal ins Grübeln, wenn du dein Haustier optimal ernähren möchtest? Viele Tierhalter möchten das Beste für ihre Lieblinge und entscheiden sich dafür, das Futter selbst zuzubereiten. Ist soweit auch okay. Sei es durch BARF oder Hausmannskost oder eine Mischung aus Fertigfutter und selbst erstellten Komponenten. Zum Beispiel von dem, was gerade so auf dem Mittagstisch steht oder übergeblieben ist. Doch gerade hier können Fehler passieren, die langfristig die Gesundheit von Hund und Katze beeinträchtigen. Und heute nehmen wir uns dieses Thema genau vor. Heute für den Hund, in der nächsten Folge für die Katze. Welche typischen Fütterungsfehler gibt es und wie lassen sie sich vermeiden? Napfgespräche, der Petcast.
Warum ist das ein Thema? Die Idee, das Futter für den Hund selbst zu machen, klingt auf den ersten Blick großartig. Man weiß genau, was im Napf landet, kann auf individuelle Vorlieben eingehen und vermeidet unerwünschte Zusatzstoffe, IGIT. Doch genau hier liegt die Herausforderung. Eine ausgewogene Ernährung für Tiere ist viel komplexer, als es scheint. Es reicht nicht, einfach Fleisch, Gemüse und ein paar Öle dazu zu mischen. Die Nährstoffversorgung muss wirklich exakt stimmen. Sonst kann es über die Zeit zu Mangelerscheinungen oder aber auch Überversorgungen kommen, woran ja kaum jemand glaubt, die zu ernsthaften und ganz doll gesundheitsschädlichen Problemen führen können. Heute schauen wir uns an, welche Fehler besonders häufig vorkommen und wie du sie, wenn du magst, vermeiden kannst.
Sabine, warum ist die Bedarfsdeckung so wichtig? Was ist da der Hintergrund?
Hausmannskost ist per se gar nicht so schlecht, aber es reicht nicht, einfach das, was gesund aussieht, in den Napf zu geben.
Wieso, wenn wir das auf dem Tisch haben, wenn wir das auf dem Tisch haben und es gesund aussieht?
Ja, Hunde ticken da so ein bisschen anders und ganz häufig denken die Menschen ja, ach Gott, die Reste vom Mittagessen sind gesund. Das ist aber nur bedingt so. Was für uns gut ist, ist für Hunde nicht automatisch auch so optimal. Ich meine, wir haben ja auch nicht immer optimale Sachen auf dem Tisch stehen, aber es geht nur mal um den Hund.
So ein richtig schönes, so einen richtig schönen leckeren Braten, so richtig schön mit Bratensoße und Kruste und allem drum und dran. Ja, und das ist doch herrlich. Der Hund, der mag das mit Sicherheit auch.
Die Kruste vor allen Dingen, ja. Und die falsch zusammengesetzten Kohlenhydrate, ne, zu viel Salz und ungeeignete Fette, die machen dem Hund wirklich viel aus.
Das ist richtig. Eine Sache, die natürlich bei so einer ganzen Geschichte zu beachten ist, ist eine ausgewogene Ernährung. Da hilft es einfach nicht, sagen wir mal, eine Pizza ohne Pizzarand, ja, oder aber ein Braten oder halt vor allen Dingen auch die gewürzten Dinge, die wir Menschen sehr gerne mögen, ist etwas, was für den Hund nicht unbedingt sehr gut ist. Daher ist eine ausgewogene Ernährung essentiell, um ganz einfach Mangelerscheinungen oder einer Überversorgung zu verhindern. Studien, ich hatte das in der vorletzten Sendung, glaube ich, auch schon gesagt, zeigen, dass 60-73% der überprüften BARF-Rationen deutliche Abweichung von den gültigen Energie- und Nährstoffempfehlungen aufweisen. Nach NRC 2006, FEDIAF und auch Meyer-Zentek. Also das ist schon eine ganze Menge.
Halt. Du wirfst da ja wieder mit Fremdwörtern um dich herum. Das ist ganz wichtig. Das sind die Institutionen, die die Vorgaben machen, wie Fertigfutter halt zusammengestellt wird.
Das weiß doch jeder. Ne? Also wenn ich so ein Fertigfutter mache, dann muss ich doch auch wissen, dass es diese Studien gibt und dass es da drin steht.
Jetzt fangen wir an zu streiten.
Aber natürlich.
Besonders gefährlich ist nicht der Joe und ich, beziehungsweise der Joe für mich, sondern die Unterversorgung mit Kalzium, mit Kupfer, mit Zink, mit Jod, mit Vitamin A und D. Das sind mögliche Auslöser, vor allen Dingen für Hautprobleme, aber auch für Allergien, also Reaktionen, allergische, die trotz BARF-Fütterung tatsächlich auftreten können. Wir haben das ganz oft in der Ernährungsberatung.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch der Grund, warum die Leute dann sagen, so, ich möchte weg von dem industriell gefertigten Futter, ich möchte gerne hin zu BARF oder einer selbstgemachten Ration, damit ich ganz einfach Allergien vermeide oder Futtermittelunverträglichkeiten.
Daraus können auch Allergien entstehen. Ebenso auch aus angetautem BARF-Fleisch, bei dem die Kühlkette unterbrochen wurde. Oftmals wird gesagt, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Stimmt aber nicht. Dem ist nicht so. Durch das Auftauen werden Bakterien quasi wieder lebendig und können dann zur Histaminbildung beitragen.
Ja, das ist tatsächlich so. Eine Histaminintoleranz kann da entstehen. Insbesondere wenn histaminreiche oder histaminfreisetzende Lebensmittel in einer Futterration enthalten sind oder wenn das Futter durch unsachgemäße Lagerung einen hohen Histaminwert aufweist. Ja, das ist, wie ich gerade schon sagte, ne, das lang gelagerte oder nicht ausreichend gekühlte Fleisch. Ja, durch diesen mikrobiellen Abbau. Das ist so, ich höre es unheimlich oft und es ist ein wichtiger Faktor bei dieser Geschichte, gerade wenn es so mit selbstgemachten Rationen und Fütterung von Tischresten und so weiter vor sich geht. Es ist ja oftmals gut, dass die Leute sagen, okay, ich gehe jetzt zum Metzger meines Vertrauens, ich hole dann schön ein Huhn, ich hole da schön ein Stück Rind, ich hole vor allen Dingen eins, zum Beispiel auch ein gehacktes. Brate das kurz an und hau das dann dementsprechend dem Hund in den Napf. Die Fette, die da drin sind teilweise, auch durch die Öle, die teilweise verwendet werden, sind das Fette, die die Hunde nicht vertragen können. Und je nachdem, wenn das, es gibt ja genügend Leute, die dann nicht hingehen und das ganze Fleisch, was sie dort kaufen, dann nochmal entweder anbraten oder dünsten oder zumindest so weit erhitzen, dass Bakterien wieder absterben, sondern viele Tiere bekommen das ganz einfach roh. Ja, ich sehe das ja auch. Man kann tolle gewolfte Fleischsorten bekommen, die auch natürlich auch Padman hat. Alles gut. Bei Padman wird sehr, sehr stark darauf geachtet, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird bis zum Händler. Aber was danach passiert, kann es trotzdem passieren, dass natürlich auch vom Händler aufgetaute Ware oder angetaute Ware leider. Habe ich auch schon leider, leider, leider in Kühltruhen gesehen, dann zum Kunden mitgenommen werden. Und bis das Ganze dann zu Hause ist, vielleicht noch mal eine Stunde vergeht. Und dann haben wir natürlich die entsprechende Temperatur unterschritten. Und dann können da Bakterien wieder dementsprechend reaktiviert werden, die wieder lebendig werden, sich weiter produzieren. Und dieses Produkt wird dann, so wie es ist, dem Hund praktisch, wenn es aufgetaut ist, in den Napf gegeben. Und dann geht die Geschichte los. Ja, das
Absolut. Immer dann, wenn rohes Fleisch gefüttert wird, ist es halt so. Und wir haben da ja auch so ein paar besondere Sorten wie Makrele, Thunfisch, Sardinen. Die haben ganz hohe Mengen an Histamin, beziehungsweise Histidin erstmal, das in Histamin umgewandelt werden
Oder wir
kann.
haben die fermentierten starken Greifenprodukte wie zum Beispiel den Pansen, den Blättermagen, luftgetrocknete
Lecker.
Wurst, was wir natürlich auch oft in Leckereien haben. Oder Käse. Kennt jeder so, dass man ganz einfach so auch mal so einen schönen starken italienischen Käse über das Futter reibt, damit das Tier auch wirklich anfängt zu fressen, wenn es eventuell eine Unlust hat. Aber genau diese starken fermentierten Produkte oder diese stark gereiften Produkte haben oft hohe Histaminwerte.
Dann haben wir noch bestimmte Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Hefen oder Konservierungsstoffe, ne, die können Histaminfreisetzung im Körper
Da würde ich zum
verstärken.
Beispiel auch darauf achten, wenn man sich zum Beispiel etwas holt, wo man sagt, okay, ich nehme noch zu beim normalen Futter, was ich habe, zum Beispiel ein Barf, dann gebe ich noch etwas rein, wo Hefe drin ist. Bitte achtet darauf, natürlich ist das inaktive Hefe, ja, sonst würde das ja aufgehen. Aber diese inaktive Hefe reicht aus, dass wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel eine Futtermittelunverträglichkeit oder eine Allergie hat, dass diese Hefe dazu beiträgt, dass praktisch ein Hefepilz entstehen kann. Und schon geht die Sache wieder los. Was ist denn noch, was zum Beispiel das Histamin abbaut?
DAO, Diaminoxidase heißt das. Das ist halt eben das Enzym, was das Histamin abbaut. Und Hunde mit enzymatischen Schwächen können Histamin schlechter verstoffwechseln. Wenn da ein Mangel besteht, dann ist das halt ganz
Genau, und
besonders
dann haben wir
bitter.
diese Hautprobleme, also Rötung, Juckreiz, eine Nesselsucht. Wir haben Magen-Darm-Beschwerden, wir haben Erbrechen, wir haben Durchfall, wir haben Blähungen. Wir bekommen Atemprobleme, unsere Hunde bekommen Atemprobleme. Ja, also durch Schwellungen im Rachen, asthmaähnliche Reaktionen, die fangen an zu husten, wo du echt denkst, was ist das denn? Oder aber die Leistungsfähigkeit rutscht wirklich in den Keller. So bis zu neurologischen Symptomen wie Unruhe und Zittern, wo wir echt denken, so was geht denn hier ab?
Ja, es ist nur leider so oder häufig so, dass es absolut nicht auf eine Histamintoleranz geschoben wird, sondern dass die Leute immer sagen, der hat eine Allergie, der hat eine Allergie, hat der Tierarzt gesagt. Ne? Jetzt geht es aber um die Vermeidung von Histaminproblemen, Joe. Frisches Fleisch verwenden und richtig lagern. Ne? Also Tiefkühltruhen. oder Tiefkühltruhen hemmen Histaminbildung. Außerdem ist es ganz, ganz wichtig, die Zufuhr von Vitamin B6 und Kupfer sicherzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch fantastische Möglichkeiten, wenn ich so etwas habe. Wir sind jetzt gerade bei diesem Thema halt Histamin, weil es durch eine falsche Fütterung von frischem Fleisch, von nicht gebratenem, nicht gekochtem, nicht erhitztem Fleisch leider kommen kann. Und halt in der Zusammensetzung mit den falschen fermentierten Produkten. Was tue ich denn in dem Moment? Ja, auf der einen Seite, klar, eine Darmsanierung. Ich muss zusehen, dass ich da dementsprechend Probiotika und Präbiotika reinkriege. Aber ein Produkt, was wirklich toll hilft, was den meisten gar nicht so bekannt ist, ist das Schwarzkümmelöl. Ja, das hat eine extrem entzündungshemmende Wirkung. Es moduliert, und das ist das Interessante, halt das Immunsystem und hilft dabei, die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, wie das Histamin halt ist, ja, dementsprechend zu senken. Und das darin enthaltene Thymochinon ist genau das, was praktisch die Ausschüttung vom Histamin hemmt und damit allergische Symptome wie den Juckreiz, die Rötung oder auch Atembeschwerden lindern können und auch tun. Ist natürlich keine Symptombehandlung, aber es dauert ein bisschen, aber es funktioniert. Ja, und das ist halt diese immunmodulierende Wirkung. Und das Schöne dabei ist, es hilft dem Körper zwischen echten Bedrohungen und harmlosen Substanzen zu unterscheiden, was dem Körper, wenn er sowieso geschwächt ist, wenn das Immunsystem nicht in Ordnung ist, dann dementsprechend auch tatsächlich hilft. Und das ist natürlich schon mal eine sehr gute Geschichte.
Schmeckt ja auch lecker, dieses Schwarzkümmelöl, ne? Ja, kann man auch gut mit gurgeln als Mensch, wenn man Halsweh hat. Also Schwarzkümmelöl ist eigentlich so ein Allrounder. Man muss nur unglaublich aufpassen, dass man nicht über die Fütterungsempfehlung gibt. Denn es gibt in diesem Schwarzkümmelöl einen Stoff, vielleicht weißt du ja den Namen, ich gerade mal nicht. Oder ich habe es gerade nicht im Kopf. Das geht auf die Leber, wenn man zu viel davon füttert, ne? Oder greift die Leber an.
Ja, das ist eigentlich das Gute in dem Schwarzkümmelöl. Und zwar ist das Thymochinon. Das ist der aktive Bestandteil des Schwarzkümmelöls, dem die antibakteriellen, entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften zugeschrieben werden, wenn man es moderat dementsprechend füttert. Bei der Überdosierung ist es aber toxisch für die Leber. Und in dem Moment haben wir ganz einfach die Problematik der Schädigung der Leberzellen, was dann ganz einfach zu Zellstress und Schädigung führen kann. Und da muss drauf geachtet werden. Deswegen da bitte ganz genau an die Fütterungsempfehlung des Schwarzkümmelöls halten. 1-2 Tropfen pro 10 Kilo Körpergewicht pro Tag. Nicht dauerhaft geben, am besten so in Zyklen von wenigen Wochen und dann eine Pause einlegen und auch gucken, wie sich der Körper entwickelt hat. Also von daher bitte nicht überdosieren. Und wer sich ganz sicher sein will, ob die richtige Menge gegeben wurde, sollte ganz einfach ab und zu mal zum Tierarzt gehen, so alle 14 Tage oder 3 Wochen, und ganz einfach den ALT-Wert checken lassen und den AST-Wert. Das ist einmal das Alanin, Aminotransferase und einmal Aspartat, die Aminotransferase, die können im Blut ansteigen und das ist dann ein Zeichen für Leberschädigung und dann wäre das nicht das, was wir erzielen wollten. Jetzt haben wir gerade gehört, wenn wir mit Fleisch natürlich arbeiten, was nicht ordentlich gekocht ist, nicht gedünstet ist, also keine Erhitzung stattgefunden hat, sodass wir auch wirklich davon sagen können, okay, die Viecherl da drin sind jetzt dementsprechend tot, dann gibt es natürlich noch zusätzliche Probleme, die wir haben. Und das ist einmal das Thema Kohlenhydrate und faserreiche Produkte. Naja, Kohlenhydrate ist ja etwas, womit hat das zu tun? Hüftgold?
Das hat, denken die Menschen, immer ganz viel mit Energie zu tun. Deswegen füttern sie die Kohlenhydrate. Die meisten Menschen, die Hunde haben, glauben, die Energie käme überwiegend aus den Kohlenhydraten und das wäre gut für die Tiere. Dabei ist es tatsächlich gut, Fasern zu füttern für den Darm, ja, ein paar zumindest. Aber zu viel Kohlenhydrate fördern tatsächlich diese saccharolytischen Keime oder saccharolytischen Keime im Darm. Das heißt, wenn die in den Dickdarm kommen, ja, also wenn die durchrutschen und kommen in den Dickdarm, dann kommen diese Keime dahin und dann pupsen die, dann gibt es Durchfall oder halt einfach dünneren Kot.
Aber wir brauchen aber auch Kohlenhydrate. Ne? Das ist ja etwas, zum Beispiel bei uns Menschen ja genau das Gleiche. Was isst du, wenn deine Konzentration runtergeht?
Was isst du, wenn du merkst,
dass deine Konzentration runtergeht?
Ach, ich esse dann auf jeden Fall einen Hüttenkäse oder irgendwas, ein paar Proteine.
Das hilft aber nicht, die Energie aufzubauen.
Bei mir schon.
Das ist aber nicht ausreichend. Man nimmt komplexe Kohlenhydrate. Deswegen hat ja auch der Leistungssportler nimmt Reis. Ja, das ist etwas, was natürlich ein komplexer Kohlenhydrat ist. Es ist schnell, wird schnell umgesetzt und dient dazu, dass wir halt unser Gehirn versorgt wird. Deswegen haben wir das ja zum Beispiel auch, wenn wir wir Menschen jetzt in einer, was weiß ich, Prüfung sitzen oder sowas, ja, und wir merken so, oh, Blutzuckerspiegel sinkt ab. Was nimmst du? Dextroenergen. Zucker.
Ich nehme dann immer eine Nougat-Praline.
Siehst du, genau das Gleiche. Aber da haben wir das wieder. In dem Moment sind Kohlenhydrate natürlich wichtig. Aber wir reden von einem zu viel an Kohlenhydraten. Ja, und das zu viel an Kohlenhydraten wäre dann zum Beispiel, dass wir halt auch Produkte da drin haben, die zum Beispiel nicht gekocht sind. Kartoffeln sind in dem Moment Kohlenhydrate, die schwer verdaulich sind. Wir haben auch faserig sind. Ne? Wir haben Möhren. Wir haben dementsprechend auch hier Hafer oder sowas, ja, der oftmals so geschrotet mit ins Futter getan wird. Hört sich unheimlich toll an in der veganen Küche, ist aber etwas, was, und das ist der Hammer dabei, dass die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen senkt. Zum Beispiel auch das Protein.
Genau, und wie viele Leute sagen, wenn man fragt, was füttern sie denn dazu? Ach, der lebt ganz gesund, der kriegt immer die guten Sachen vom Mittagessen.
Genau, und dann ist, genau, drüber, genau. Und das Ding ist dann ganz einfach, dass wir hier die Proteinverdaulichkeit, das ist schon sehr wichtig, um fast 20% senken, dadurch, dass wir zu viel Kohlenhydrate dem Hund geben. Und das hat damit zu tun, dass die Verdauungsgeschwindigkeit dadurch im Darm beeinflusst wird. Ja, die Magenentleerung verlangsamt sich und die Enzymaktivität verändert sich, was dann in dem Moment dazu führt, dass die Proteine halt nicht optimal aufgespalten und verwertet werden können. Und es beeinflusst die Ballaststoffe, die Resorption, indem sie dann bestimmte Enzyme bindet oder die Passagezeit verkürzt, was die Proteinaufnahme reduziert. Genau diese Wirkung hängt von der Art der Kohlenhydrate ab. Das sind dann zum Beispiel fermentierte Kohlenhydrate wie bestimmte Fasern, die dann die Darmflora positiv beeinflussen können. Während schwerverdauliche Stärke die Verdaulichkeit dann dementsprechend verschlechtert.
Und senkt. Na, jetzt kommen wir mal zum Protein. Da wird ja auch häufig drüber diskutiert. Gibt es das zu viel, zu wenig Protein füttern? Wir nennen das immer die Fleischfresserfalle. Was sagst du
Ja,
dazu?
Es gibt ein zu viel.
Sind Hunde reine Fleischfresser?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind Omnivoren, keine Karnivoren. Das heißt, sie sind in der Lage, durchaus auch nur einmal in der Woche mit Fleisch leben zu können. Ja? Das ist überhaupt gar kein Problem. Und die restliche Zeit müssen sie halt dementsprechend hochverdauliche, gut verdauliche Produkte bekommen, die proteinhaltig sind. Das können Linsen sein, das können Kichererbsen sein. Es müssen natürlich gekocht sein, ganz klar. Haben wir ja gerade davon gesprochen. Es kann dieses...
Erbsen, Bohnen, Linsen, du kennst ja den Spruch. Haben Tiere das dann auch? Müssen die
wenn die, nein, müssen die nicht, wenn sie dementsprechend hoch aufgeschlossen sind und dementsprechend auch gut gekocht sind, ne? Durchgekocht sind. Okay. Dann passiert das nicht. Ja, ich rede nicht von Kaputtkochen, aber dass sie den entsprechenden Kochgrad haben. Dann passiert das tatsächlich nicht. Und
das ist ja auch schon beim Reis so, by the way. Ne? Viele machen das immer ganz kurz und sagen al dente, wie bei den Nudeln. Das ist beim Hund halt eben einfach doof. Ja. Ne? Die können nämlich dann nicht mehr richtig verdauen.
Und von daher, es gibt dann zu viel an Protein. Der Hund kann auch nur eine bestimmte Menge an Protein tatsächlich verdauen und verwerten. Ja, da sind wir so ungefähr in der Größenordnung von 22-25%. Alles, was da drüber ist, wird ausgeschieden. Es wird einfach nicht verarbeitet. Also von daher ist ein zu viel Protein durchaus möglich. Und die Kombination mit dementsprechenden Produkten, wie dann auch oftmals geguckt wird, wie oft sehe ich das, dass eine rohe Kartoffel gegeben wird. Eine rohe Kartoffel hat resistente Stärke, die im Dünndarm kaum abgebaut wird. Erst durch das Erhitzen wird die Stärkestruktur aufgeschlossen und damit überhaupt verdaulich. Dann haben wir das rohe Getreide, was ich vorhin sagte, Hafer, Weizen, Mais, das in unmittelbar handelter Form einfach dem Hund mit durchs Essen gemischt wird. Nach dem Motto so, ha, wie Rohkost bei uns Menschen gut ist, wird hier auch so gedacht. Nein, es ist nicht gut. Ohne thermische oder mechanische Aufbereitung ist die Stärke für Hunde einfach schwer verwertbar.
Ja, wobei ich möchte gerade zum Hafer noch mal was sagen. Hafer ist ja auch gerade, wenn die tatsächlich mal angeklatscht waren. Ne? Also der Magen-Darm-Trakt ist kaputt oder die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht wirklich richtig. Oder die hatten zum Beispiel Giardien, dann kann man ja mit so einem Haferschleim, der wirklich gekocht ist, ganz, ganz, ganz viel reißen. Ne? Also das meinen wir nicht. Das ist wichtig zu wissen, sondern der nicht behandelte oder die nicht behandelten Sachen sind dann so wahnsinnig gefährlich.
Definitiv, also wirklich auch bei einem Trockenfutter, bei einem extrudierten Trockenfutter. Ja, so ein Extrudat ist in 4 Minuten durch den Extruder durch, zack, fertig. Mit hoher Temperatur, hoher Geschwindigkeit, also hohe Hitze, hohe Geschwindigkeit. Wenn ich mir dann ein gebackenes Hundefutter angucke, das hat ganz anderen Prozess. Ja, das ist ein hoch aufgeschlossenes, also das sind hoch aufgeschlossene Nährstoffe, die für den Hund hinterher, für den Magen, ganz anders verdaulich sind. Und das passt 100% zusammen. Und genauso ist es halt auch, wenn ich selber was mache. Leute, denkt immer dran, erhitzen, erhitzen, erhitzen. Gibt's nicht roh. Alle diejenigen, die sagen, okay, ach, weißt du was, ich füttere Prey. Ja, das heißt also, ja, ich habe ein ganzes Tier, das werfe ich einfach hin und dann darf sich das Tier daran zergehen. Weil es ist ja so natürlich, wie das in der Natur halt auch vorkommt. Ja, das ist richtig, aber in der Natur haben auch noch ganz viele dieser Tiere Erkrankungen. Ja, weil sie es eventuell nicht abkönnen. Also immer darauf achten, auch bei solchen Geschichten, dass die Ware, die dem Tier gegeben wird, einfach dafür schützen, dass da Keime drin sind. Und das geht nur über Temperieren. Deswegen wird ja auch vorgeschrieben vom Gesetzgeber, wenn ihr ein Futter in den Verkehr bringen wollt, dann müsst ihr über eine ganz bestimmte Hitzetemperatur, muss das Tier aufgekocht werden oder das Produkt aufgekocht werden, damit es überhaupt aufgeschlossen ist und vor allen Dingen auch keine Bakterien enthält.
Genau. Kurz gesagt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Stärke aus rohen, ungekochten Quellen ist für Hunde schwerer verdaulich als thermisch aufgeschlossene oder fermentierte Kohlenhydrate. Ne, und genauso ist es halt eben auch beim Fleisch, dass wir gucken, wenn wir die Quelle nicht kennen, dass wir das tatsächlich einmal durcherhitzen, damit nichts passiert.
Das ist die Möhre, das ist das bekannte Spielchen. Ne? Viele geben ja so Möhrchen als Leckerli, ungekocht. Ja, ja, aber genau. Wir haben dann das Problem, genau das ist das. Eine Möhre enthält wenig Stärke. Aber die Zellstrukturen sind für Hunde ganz, ganz, ganz schwer aufzubrechen. Das kriegt das nicht hin, der Hundedarm. Und
die rutschen durch.
Und die kommen hinten ungeschreddert und unverdaut wieder raus.
Genau. Na, und ist im Übrigen ein unglaublich guter Trick für dicke Hunde, die abnehmen sollen, aber immer gerne Leckerchen wollen. Möhrenstücke Ruhe. Die rutschen einfach durch und der Hund hat was
gekriegt. Da bitte dann auf die Möhre achten, keine rohe Kartoffel oder Süßkartoffel, wegen der Stärke.
Nee, nur die Möhre.
So, und genauso auch die Hülsenfrüchte. Bitte keine Linsen, Bohnen, Kichererbsen roh geben. Auf gar keinen Fall. Ja, weil da sind dementsprechend wirklich auch wieder die Stärken und die Antinährstoffe drin, die erst durch Kochen abgebaut werden. Nicht anders.
Ich würde jetzt gerne mal zu den Ölen kommen. Denn falsche Öle sind ja wirklich doof, also falsche Öle als Fettquelle zu nutzen, ja. Und ich höre es ganz oft, wenn ich frage, welches Öl füttert ihr denn? Dann sagen die Menschen, oh Mensch, wir haben so ein tolles Olivenöl oder Sonnenblumenöl aus Frankreich mitgebracht und das gönnen wir auch dem Hund. Warum ist das für den Hund nicht gut?
Ja, also auf der einen Seite ist natürlich die richtige Wahl des Öles für den Hund entscheidend in der Gesundheit des Darms. Ja, einige Öle haben wertvolle Fettsäuren und Nährstoffe und andere können ungeeignet sein und schädliche Öle rufen Entzündungen hervor. Ja, die können in dem Moment Verdauungsprobleme und sogar auch Vergiftung verursachen. Das zum Beispiel sollte man nie geben.
Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel ganz
massiv. Ja, genau. Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl. Ja, das sind Sachen mit schlechtem Fettsäureverhältnis. Die haben hohes Omega-6-Verhältnis, kaum Omega-3, was einfach ja, Entzündung fördert. Die können Hautprobleme verursachen, Allergien, Gelenkentzündungen verstärken. Oder aber auch, wenn ein Öl ranzig ist. Oder minderwertig, das heißt, es wird nicht drauf geachtet, es wird irgendwo beim Discounter nicht weil auf dem Etikett draufsteht, es ist gut, heißt noch lange nicht, dass es gut ist, aber es enthält dann freie Radikale, die halt Zellen schädigen. Ja, wenn der Hund auf der anderen Seite dann zum Beispiel nicht genügend Vitamin C bekommt durch sein Futter, haben wir das Problem. Ja? Freie Radikale, ja, die machen Zellen kaputt. Das wiederum kann dann zu Verdauungsstörungen und oxidativem Stress führen.
Welche Öle sollten wir denn nehmen beim Hund?
Auf der einen Seite Lachsöle. Ja, ein Lachsöl hat Omega-3, ist gut für die Haut, Fell, Gelenke und Entzündungen. Dann haben wir Krillöl. Das ist ein hoch bioverfügbares Omega-3-Öl. Schützt auch die Zellen, ganz wichtiger Faktor. Dann das Hanföl. Hat wiederum superklasse Omega-3 und ein GLA gegen Hautprobleme und Entzündungen. Leinöl, pflanzliches Omega-3, sehr gut verdaulich und für Fell und Verdauung geeignet. Dann haben wir das Kokosöl, das unterstützt auch die Verdauung, ist antibakteriell, auch sehr gut bei Allergien geeignet. Und wie ich vorhin schon sagte, Schwarzkümmelöl, weil es halt das Immunsystem stützt und bei der Parasitenabwehr hilft und dann auch gerade Histaminbildner zurückbringt. Und das sind solche Sachen, die sind sehr gut geeignet.
Okay, dann meinen es ja auch ganz viele Leute zu gut und füttern einfach zu große Portionen. Warum ist das ein Fütterungsfehler?
Zu große Portionen, auf der einen Seite kann es natürlich Magendrehung verursachen. Zu viel ist natürlich auch immer so eine Geschichte mit zu viel bedeutet zu viel Kohlenhydrate, zu viel Kalorien und vor allen Dingen die Zusammensetzung der Kalorien. Wenn ich ein zu fettiges Produkt habe, ja, habe ich einen zu hohen Fettgehalt. Wenn ich überlege, 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien. 1 Gramm Eiweiß hat 3,5 Kilokalorien. Eigentlich ganz klar, ne? Wenn ich jetzt Fett füttere und es ist zu fetthaltig, dann habe ich dementsprechend einen viel zu hohen Kalorienanteil. Das heißt, ich muss wirklich gucken, nicht zu viel füttern, in kleineren Mengen füttern, es muss gut verdaulich sein, es muss durchrutschen und, sage ich mal, dass der Hund dann nicht irgendwie die nächsten 6, 7, 8, 9 Stunden mit der Verdauung zu tun hat und damit den den ganzen Magen-Darm-Trakt lahmlegt, weil dann merkt man, dann werden die träge, dann werden die vor allen Dingen auch so mürrisch, ne, wie bei uns Menschen auch. Stell dir einfach vor, du hast so einen Schweinebraten vor dir. Klöße, Rotkohl. Und schwere Soße, ja, oder so eine Haxe, wo wirklich viel Fett dran ist. Wie geht's dir danach?
Ja, nicht so besonders gut.
Ja, und das ist beim Hund genau das Gleiche.
Ich brauche einen Schnaps und den können die Hunde halt nicht trinken. Das ist das Thema.
Nee, das geht nicht.
Ja, und dann haben wir ja auch noch ein Thema bei einer Überfütterung von Alleinfuttermitteln. Ja, da verschiebt sich das Calcium-Phosphor-Verhältnis halt proportional. Und das kann, wenn man das dauerhaft macht, halt auch zu massiven Schäden.
Definitiv, genau. Gerade bei jüngeren Tieren oder generell aufwachsenden Tieren bis zu dem 10. Lebensmonat sollte man wirklich darauf achten, dass das Calcium-Phosphor-Verhältnis dementsprechend höher ist. Verhältnis von 1,5 zu 2, dass wir dort dementsprechend da wirklich sehr drauf achten, weil, tue ich das nicht, zieht sich der Körper das Verfügbare oder das, was er braucht, aus den Knochen. Und damit schwächen wir ganz einfach den Knochen. Du, Sabine, ich glaube, du wolltest noch irgendwas zu den Futterportionen sagen.
Ja, ich wollte noch was zu den Futterportionen sagen. Nämlich, die großen Futterportionen entstehen auch manchmal und es passiert wirklich oft. Deswegen erwähne ich das überhaupt, obwohl jemand, der da immer dran denkt, fasst sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf. Die Menschen schätzen häufig das Gewicht ihrer Hunde komplett falsch ein. Und dadurch kommt es auch zu großen Futterportionen. Also Achtung, bitte den Hund wiegen, ja, ein Zielgewicht wissen und dahingehend bitte auch füttern.
Und nur einmal die Woche wiegen, also, nicht jeden Tag.
Genau. Und das hat einen riesen Vorteil. Wenn wir kleinere Hunde haben, nehmen wir die auf den Arm und wiegen uns gleich mit.
Ja. Das ist dann hinter.
Kannst du deine Huskies eigentlich
ja,
tragen?
Ja, kann ich. Aber das ist so dieses Problem, dass du stellst dich dann auf die Waage und tust das vielleicht hinterher doch nicht mehr, weil du immer feststellst, Moment, hat jetzt der Hund zugenommen oder ich?
Das ist Familienthema. Du hattest aber noch was. Du wolltest zurückkommen zu den Proteinen. Ich gehe jetzt schnell weiter.
Genau. Bei den Proteinen, wenn wir zu viel Fleisch füttern, als Beispiel, dann haben wir einen hohen Phosphor- und einen hohen Natriumgehalt. Und das ist wiederum etwas, was bei übermäßiger Fleischfütterung die Leber und die Niere, vor allen Dingen die Niere, belastet. Ja, die Niere muss das ganze Phosphat dementsprechend aus dem Körper rausholen. Ja, es muss das Natrium aus dem Körper rausfiltern. Und das ist eine hohe Belastung für die Niere und kann dann dementsprechend auch zu Nierenschädigung führen. Also von daher auch darauf achten, was fütter ich da eigentlich an Fleisch? Wie viel Proteine?
Absolut.
Fassen wir doch einfach mal zusammen. Was muss in einer hausgemachten Ration für Hunde enthalten sein? Oder generell in einer Fütterung eines Hundes enthalten sein? Wir benötigen zum einen eine hochwertige Proteinquelle. 50-60% der Ration reichen völlig aus. Tierisches Muskelfleisch, Rind, Huhn, Lamm, Fisch, Innereien, Leber, Herz, Niere in moderaten Mengen. Pflanzliche, hochwertige Alternativen wie Lupinen, Tofu oder Hülsenfrüchte bei vegetarischer Ernährung oder pflanzlicher Ernährung generell. Dann die Fettquelle sollte maximal 10-20% der gesamten Ration darstellen. Das kann gedeckt werden durch Fischöl, Omega-3-Fettsäuren, Geflügel, Fett, Lachs, pflanzliches Leinöl, Hanföl, Kokosöl, bitte sparsam verwenden. Damit ganz einfach hier Essentielles für die Zellgesundheit, für Haut, Fell und die Energieversorgung zur Verfügung gestellt wird. Und natürlich komplexe Kohlenhydrate. 10-30% der Ration sollte das betragen. Und da ist halt eine gute Quelle die Süßkartoffel, Hirse, Vollkornreis, Haferflocken, Buchweizen, Quinoa. Das alles liefert langanhaltende Energie und dient als Ballaststoff für eine sehr gesunde Verdauung. Und dann haben wir natürlich auch noch Obst und Gemüse. Das sollte so ca. 10-20% einer Ration ausmachen. Darunter fallen beim Gemüse die Karotten, die Zucchini, der Kürbis, Brokkoli, Spinat, sehr viel Eisen drin. Dann haben wir beim Obst bitte etwas sparsamer umgehen wegen des Zuckergehaltes. Wir haben Äpfel ohne Kerne bitte, wir haben Beeren, wir haben Bananen. Warum das Ganze? Weil wir dort mit Ballaststoffe bringen, Antioxidantien, Vitamine und halt auch sekundäre Pflanzenstoffe, die der Hund auf jeden Fall benötigt. Und dann natürlich die Calcium- und Phosphorquelle nicht vergessen. Calcium kann gedeckt werden durch Eierschalenpulver, durch Knochenmehl und Algenkalk. Wenn es Knochen sind, bitte vorsichtig sein, nur ein- oder zweimal die Woche und darauf achten, dass es nicht hinten so richtig weiß und hart rauskommt, weil das tut natürlich auch dem Mastdarm überhaupt nicht gut. Und es zieht unheimlich viel Feuchtigkeit raus. Ja, teilweise hat man dann hinter so etwas Bröckeliges, was da rauskommt. Dann Phosphor, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Innereien, aber auch in Maßen. Bitte gerade auch bei den Innereien nur 15% des Gesamtfleischvolumens nehmen. Warum? Es ist wichtig für stabile Knochen, Nieren und Muskeln. Und das falsche Calcium-Phosphor-Verhältnis beachten. Das kann nämlich dann zu gesundheitlichen Problemen führen. Ganz normal haben wir 1,2:1,4 zugunsten von Calcium. Wenn es ein Junghund ist, dann haben wir 1,5:2.0. So, und das sind solche Sachen, die müssen auf jeden Fall beachtet werden. Dann haben wir natürlich noch Ballaststoffe und Präbiotika. Das sind einmal Flohsamenschalen, das sind die Leinsamen, das sind Pektine aus den Äpfeln, Karotten, fermentierte Lebensmittel. Das unterstützt die Darmflora und fördert eine gesunde Verdauung und liefert auch entsprechende Vitamine, die wir dringend brauchen. Nämlich die Vitamine D3, das muss teilweise supplementiert werden durch Fischöl und spezielle Ernährungsmittel. Dann haben wir Vitamin B-Komplex, das kommt durch Innereien oder vergleichbare vegetarische Ernährung. Dann haben wir Zink, Kupfer, Jod, Selen, je nach Fütterung über Fleisch, Fisch oder Supplemente hinzugefügt. Und das Ganze wird benötigt, um einfach den gesamten Nährstoffbedarf abzudecken. Und dann braucht man natürlich Wasser. Wasser muss immer ausreichend zur Verfügung stehen. So, und dann könnten wir noch etwas zusätzlich geben, zum Beispiel für die Gelenke. Das sind Grünlippmuschelextrakte. Wir können noch zur Entgiftung Heilerde oder Zeolit geben und Probiotika, ganz einfach für eine gesunde Darmflora. Und das zusammen ist ganz einfach dann eine ausgewogene Ernährung für unsere Hunde. Ja, alles in allem können wir nur sagen, uns würde es freuen, wenn ihr uns mitteilt, welche Probleme ihr schon so hattet bei Fütterung, welche Probleme dort da gewesen sind. Ja, wenn ich mir das angucke, dass wir wirklich auch viele Vitaminmangel haben durch eine Fehlfütterung und das dementsprechend sich auf die Hundegesundheit auswirkt, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns das mitteilt. Bringt es einfach mit in die unter den Shownotes, da könnt ihr ja dementsprechend auch was schreiben, könnt einen Kommentar dazu geben schickt uns einfach eine E-Mail beratung@petman.de und dass wir das auch mal hören und sehen, dann lesen können, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das würde uns sehr freuen.
Und der nächste Podcast, da geht es tatsächlich um die Fehler in der Ration bei der Katze. Also welche Fütterungsfehler sind bei der Katze ganz wichtig zu erkennen, was ist problematisch.
Ja, und vor allen Dingen, auch hier ist ein Trend, nämlich ganz klar Barfen, ja, aber auch zu selbstgemachten Rationen für Katzen. Immer mehr. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage noch es häufig gehabt, dass ich darüber gestolpert bin, selbstgemachte Futterrationen für Katzen. Da gibt es mittlerweile Ratgeber ohne Ende und teilweise sind die sehr spannend zu lesen.
Okay, dabei belassen wir das und machen das nächste Mal damit tatsächlich weiter. Und gebt uns gerne nicht nur das Feedback, sondern auch eure Fragen an die Hand. Vielleicht können wir die da ja schon beantworten.
Definitiv, auf jeden Fall. Und die Glocke läuten und eine 5-Sterne-Bewertung. Das freut uns ganz gewaltig. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Napfgespräche, der Petcast.